Ich möchte ein Gotteswort lesen vor dem Gebet aus 2. Korinther, 2. Korinther aus dem 5. Kapitel von Vers 1 einige Verse. Wir wissen ja, dass wenn unser irdisches Haus, das Leibeszelt, abgebrochen sein wird, wir einen von Gott bereiteten Bau erhalten, ein nicht von Menschenhänden hergestelltes, ewiges Haus im Himmel. In diesem gegenwärtigen Zustande seufzen wir auch, weil wir danach verlangen, mit unserer himmlischen Behausung überkleidet zu werden. Da wir ja, wenn wir diese angelegt haben, nicht unbekleidet werden, erfunden werden. Denn solange wir uns noch in dem Leibeszelte hier befinden, haben wir zu seufzen und fühlen uns bedrückt, weil wir lieber nicht erst entkleidet, sondern sogleich überkleidet werden möchten, damit das Sterbliche vom Leben verschlungen werde. Der uns aber eben dafür zubereitet oder tüchtig gemacht hat, das ist Gott, der uns den Geist als Unterpfand gegeben hat. So haben wir denn allezeit guten Mut, und da wir wissen, dass solange wir unsere Heimat im Leibe haben, wir fern vom Herrn in der Fremde leben. Denn wir wandeln hier noch in der Welt des Glaubens, nicht in der Welt des Schauens. So haben wir guten Mut, möchten jedoch lieber aus dem Leibe auswandern und in die Heimat zum Herrn kommen. Darum bieten wir auch allen Eifer auf, mögen wir uns schon in der Heimat oder noch in der Fremde befinden, ihm wohlgefällig zu sein. Denn wir müssen alle vor dem Richtstuhl Christi offenbar werden oder persönlich erscheinen, damit ein jeder seinen Lohn empfange, je nachdem er während seines leiblichen Lebens gehandelt hat, es sei gut oder böse. Bis dahin dieses teure und heilige Gotteswort. Möge Gott uns Gnade schenken, auch heute Abend, dass wir in rechter Stellung vor ihm treten und ihm die Anbetung darbringen. Lasst uns aufstehen. Zeit für diese Gnadenstunden. Herr, wir danken dir für die Worte, die wir lesen durften, die wir uns annehmen dürfen, weil wir sie glauben und weil wir dir vertrauen. Wir wissen, du hast uns nicht nur erlöst mit deinem Blute, sondern hast uns bestimmt für das ewige Leben. Herr, du bist hingegangen, uns eine Stätte zu bereiten, hast uns den Geist als Unterpfand gegeben. Herr, und nun bieten wir allen Eifer auf und kommen, Herr, nicht aus Gewohnheit. Du kennst unsere Herzen, du kennst unser Verlangen. Herr, wir möchten dir ähnlicher werden. Gestalte uns, so Herr, wie du uns haben möchtest, auch heute Abend. Wir bitten dich, segne uns weiter und dein Wort und die Brüder, die es bringen werden, zu deines Namens Ehre. Halleluja. Nimm hin den Dank in Jesu Namen. Amen.
Amen.
Amen. Wir setzen uns.
Nun, wir haben ein herrliches Wort gehört. Jedes Wort, das man aufschlagen kann, spricht für sich selbst, spricht uns an. Und mir kam heute so der Gedanke, man sieht ja Menschen in jeder Religion beten. In jeder Religion. Es gibt kaum eine Religion ohne Gebet. Man weiß nur nicht, wohin sie beten, zu wem sie beten, aber sie beten alle. Alle. Ausnahmslos. Und sie beten inbrünstiger, hingegebener. Manche liegen auf dem Angesicht. Viele machen vieles. Und dann kam mir so der Gedanke, welch eine Gnade, dass wir wissen, wen wir anbeten und dass wir wissen, dass jemand hört und dass er antwortet, manchmal nicht, wie wir es meinen und nicht zu unserer Zeit, aber Gott antwortet. Er ist, der befohlen hat, dass wir beten sollen, um was wir wollen, und es soll uns zuteil werden. Sofern es in seinem Willen ist, muss es geschehen. Wenn wir in die Welt hinausschauen und wir würden in dieser Zeit bitten, Herr, lass Frieden auf Erden sein, dann würde Gott überhaupt nicht hören. Denn er spricht in seinem Wort, in der letzten Zeit wird es schlimm sein, Kriege, Erdbeben, Nöte, teure Zeit. Wenn wir beten würden, Herr, lass die Preissteigerungen stoppen, würde er sagen, vergiss es. Das habe ich voraussagen lassen, so muss es sein. Brauchst gar nicht dafür zu beten, das gehört alles in den Rahmen der Abwicklung in der letzten Zeit. Man muss also beim Gebet immer darauf achten, dass die Gebete im Willen Gottes sind. Und wenn wir das irgendwie durch den Geist ins Herz gelegt bekommen, um das zu bitten, was nach dem Willen Gottes ist, dann wird er erhören. Aber es muss in seinem Willen sein. Und sein Wille wird uns in seinem Worte kundgetan und völlig geoffenbart. Deshalb verzagen wir auch nicht, wenn wir von all den Unruhen, den Entführungen, den Morden, den Umstürzen, der Verleumdung und wenn man so alles hört, ob in den politischen Parteien, wo immer es ist, es geht ja drunter und drüber, einer ist des anderen Feind und Widersacher und es ist ja nichts mehr heil auf Erden. Es gibt keine heile Welt, die gibt's nicht mehr und die wird's auch nicht mehr geben, bis der Herr Heil, Frieden und Segen schenken wird und sein Reich aufrichten. Und sein Reich ist von ewiger Dauer, hat keine menschlichen Schwächen mehr, keine Gebrechen mehr, keine Versagen mehr, keinen Aufruhr mehr, gar nichts mehr. Dann wird Friede sein, sogar unter den Tieren. Wenn der Herr sein Reich aufrichten wird, ist sogar unter den Tieren Friede. Wie oft haben wir es gesagt, heute frisst der Löwe das Lamm. Später werden sie beide Stroh fressen und keiner wird dem anderen etwas tun. Warum? Weil Satan gebunden sein wird. Und Satan ist der Urheber alles Unheils und die Dämonen, die mit ihm heruntergekommen sind. Aber wir haben ja als Gläubige eine selige Hoffnung. Die ist wirklich selig. Nicht nur eine Hoffnung, eine selige Hoffnung, die über all dieses Betrübliche und Vergängliche hinausgeht und uns den Blick in die Herrlichkeit gewährt. Nachdem Bruder Cooper mir gestern geschrieben hat, dass in seiner Gemeinde auch größte Not ausgebrochen und eine Spaltung und Durcheinander gekommen ist. Und mancherlei Nöte ging es mir sehr zu Herzen. Und ich habe die Lebensgeschichte Bruder Brennims aufgelegt, das Band, und habe selbst nach langer Zeit einmal weinen müssen, als ich hörte, welche Wege dieser Mann gegangen ist. Die Tiefen, die er durchzugehen hatte, waren unermesslich. Bis er zum Schluss sagte, Herr, wenn du mich töten willst, dann töte mich, aber quäle und plage mich nicht. Und er wollte seinem Leben ein Ende machen, wegen all der Tiefen, durch die er hindurchgehen musste. Und wenn wir dann genau hinschauen, hat Gott ihn geformt, innerlich dafür vorbereitet, selbst durch das tiefste Leid, um andere später in ihrem Leid, in ihrer Not, in ihrer Sorge, in ihrer Krankheit, in ihren Problemen besser verstehen zu können. Wer kann die Wege Gottes ergründen? Wer kann sie erforschen? Ihr wisst, als 37 die Flut kam und er berichtet, wie er überall mit dem Boot gefahren ist und hat andere gerettet und in die Krankenhäuser transportiert. Und seine eigene Frau und seine eigene Tochter wurden ja das Opfer dieser Flut und starben kurz darauf. Und der Teufel kam zu ihm, wohl wortwörtlich, und hat gesagt, schau, du hast gepredigt, du hast die Liebe Gottes gepredigt. Wenn er dich lieben würde, dann ließe er das alles nicht zu. Und wir wissen, wir kennen ja alle, vielleicht sollten wir sie mal wieder hören. Aber es geht einem doch zu Herzen. Er hat zum Teil mit großem Humor erzählt, aber dann auch mit sehr tiefem Leid. Mit sehr tiefem Leid. Und so sind die Wege Gottes. Keiner hat sich aussuchen können, was er tun kann oder welch einen Weg er gehen würde. Irgendwie hat Gott seine Hand auf alle gelegt. Und als er dann im Jenseits war, und er sagt wörtlich, ich habe die herrlichen Paläste gesehen, die Wohnungen, die der Herr uns bereitet hat, in die wir einziehen werden. Und er berichtet das alles so frisch und lebendig und von Herzen. Man kann dann nicht anders als innerlich zerschmelzen und wissen, oh Gott, alles, was du gesagt hast, ist ewig wahr. Was kein Auge gesehen, kein Ohr gehört, in keines Menschen Herz gekommen ist, das hat Gott denen bereitet, die ihn lieben. Dir und mir ist unverdiente Gnade zuteil geworden und wir dürfen, wie wir es hier in dem Wort mitgelesen haben, der Gewissheit leben, dass wir beim Herrn sein werden. Und es heißt hier, so haben wir denn alle Zeit guten Mut und wissen, dass solange wir unsere Heimat im Leibe haben, wir fern vom Herrn in der Fremde leben. Noch sind wir in der Welt des Glaubens. Irdisch gesehen sind wir ja in der Welt des Unglaubens, aber geistlich gesehen sind wir in der Welt des Glaubens. Mitten in allem Unglauben hat Gott einen Glauben aufgerichtet in seinem Volke. Mitten unter allem Unfrieden schenkt Gott tiefen, seligen Frieden. Immer die Gegensätze können wir wahrnehmen und sie im Worte Gottes sehen. Dann wird uns gesagt, dass er uns den Geist als Unterpfand gegeben hat. Es liegt mir sehr am Herzen, und besonders die letzte Predigt, die ich von Bruder Brenhim übersetzt habe, die vielleicht versandt wird in Kürze. Ich bin über den Stand der Dinge nicht genau orientiert, aber da betet Bruder Brenhim für die Menschen, dass sie den Heiligen Geist empfangen sollen. Und er gibt zu und sagt, Brüder, ich habe darin nicht Erfahrung, vielleicht sind Männer hier, die da Erfahrung haben, sie sollen kommen, um mit denen zu beten, die den Heiligen Geist noch nicht empfangen haben. Es gibt ja Menschen, besonders die Botschaft glauben, sie sind zufrieden mit dem Wissen, mit der Erkenntnis, aber das wird nicht genügen. Gott will, dass wir angetan werden mit der Kraft aus der Höhe. Gott will, dass das Wesen Jesu in dir und mir offenbar wird. Und das kann nur durch den Geist geschehen. Nicht durch gute Vorsätze, nicht dass einer den anderen bearbeitet, sondern dass von innen heraus die Kraft Gottes umgestaltet und das wirkt, was nach außen hin offenbar werden soll und offenbar werden wird. So haben wir denn alle Zeit guten Mut. Ja, wenn wir auf den Herrn schauen, haben wir guten Mut. Dann geht es uns wie Petrus. Wir könnten über das Wasser hinweggehen, weil der Herr uns gerufen hat. In dem Moment, wo wir runterschauen, gehen wir selber auch runter. Aber wenn wir raufschauen, gehen wir rauf. Wenn wir nach vorne sehen, gehen wir vorwärts. Schauen wir nach hinten, gehen wir zurück. Schauen wir seitwärts, gehen wir seitwärts. Da, wo wir im Glauben hinschauen, dahin gehen wir. Uns bleibt nichts weiter übrig, als im Glauben auf Jesus, den Anfänger und den Vollender, zu schauen und guten Mut zu haben, mitten in alle Trübsal, die uns eigentlich nicht befremden sollte, sondern dass wir, wie der Herr es selbst von uns fordert, vorwärts gehen im Glauben und im Vertrauen zu ihm. Es heißt weiter, so haben wir guten Mut, möchten jedoch lieber aus dem Leibe auswandern und in die Heimat zum Herrn kommen. Also einmal Mut und das zweite Mal Mut, aber dennoch möchten wir lieber von hier weggehen und schon beim Herrn sein. Im Übrigen, ich danke dir, Bruder Hus, dass du dieses Wort gelesen hast. Das ist eins der Lieblingsworte Bruder Balk gewesen. Ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnern könnt. Eins der Lieblingsworte, ich weiß, wie oft er gerade diesen Gedanken, wer kann sich daran erinnern? Wie oft hat Bruder Balk gerade diesen Gedanken, dass er nicht erst entkleidet, sondern überkleidet werden möchte, in seinen kurzen Gebeten zum Ausdruck gebracht. Nun ist er entkleidet worden, wird aber, wenn der Herr wiederkommt, überkleidet werden. Niemand kann sich ja aussuchen, ob er bis zum Kommen des Herrn in diesem Leibe bleiben wird, um sofort verwandelt zu werden, oder ob er heimgehen muss und dann an der ersten Auferstehung Anteil haben wird. Aber ich musste gerade so daran denken, dass gerade Bruder Balk dieses Wort und diesen Gedanken so zu Herzen genommen hatte und ihn immer wieder zum Ausdruck brachte. Von Vers 11 lesen wir, weil wir also die Furcht vor dem Herrn kennen, suchen wir Menschen zu gewinnen für Gott. Aber sind wir offenbar. Wir suchen Menschen zu gewinnen. Wie können wir sie gewinnen? Paulus sagte einmal, ich bin den Römern ein Römer, bin allen alles geworden, um möglichst viele für Christus zu gewinnen. Wie können wir das machen? Wie können wir Menschen für ihn gewinnen? Wie können wir sie zu ihm führen? Dazu muss er uns Gnade schenken. Weiß nicht, aber vielleicht soll ich es ruhig sagen. Ich habe dem Mann am Samstag dort auf dem Friedhof so ganz kräftig mit meiner Hand auf die Schulter geklopft und sagte ihm, was halten Sie davon, wenn Gott seine Hand auf Ihr Leben gelegt hat? Und er guckt mich an. Und ich sagte, das glaube ich, sonst wäre ich heute nicht hier. Und er guckte mich an. Und man weiß manchmal nicht, warum man Dinge tut. Man tut sie so aus alter Freundschaft und sieht den Mann zum ersten Mal und sagt, Gott hat seine Hand auf sie gelegt. Möge der Herr ihn segnen, seine Seele retten, ist unser Gebet. Weil wir also die Furcht vor dem Herrn kennen, suchen wir Menschen zu gewinnen. Ach, dass Gott uns mit Menschen zusammenführen könnte, die er noch herausrufen will, denen er noch Gnade schenken möchte, um sie dem Verderben zu entreißen. Vor Gott aber sind wir offenbar. Doch hoffe ich auch, in eurem Gewissen offenbar zu sein. Wir bringen uns dadurch nicht schon wieder bei euch in Empfehlung, sondern wollen euch einen Anlass zum Ruhmeszeugnis für uns geben, damit ihr denen zu antworten wisst, die sich nur äußerer Vorzüge, nicht aber ihrer Herzensverfassung rühmen können. Das ist ein sehr wichtiges Wort. Es gibt genügend Leute, die sich nach außen hin irgendwie rühmen können, auf diese oder jene Art. Paulus, entschuldigt diesen Ausdruck, trifft den Nagel voll auf den Kopf. Und er sagt, nicht aber ihrer Herzensverfassung rühmen können. Was nützt es einem Menschen, wenn er sich rühmen könnte, dies oder das nicht getan zu haben, dies oder das getan zu haben? Was nützt ihm das eine und das andere oder das eine ohne das andere und alles zusammen gar nichts? Hier heißt es schlicht und einfach, nicht aber ihre Herzensverfassung rühmen können. Gott sieht das Herz an. Und bis das Herz voll ist, des geht der Mund über. Und wer sich rühmen will, der rühme sich des Herrn. Und selbst wenn wir uns unsere Herzensverfassung rühmen wollten, und wenn Gott zu dir sagen würde, du bist ein Mensch nach meinem Herzen, dann stellen wir uns die Frage, wer hat uns das Herz dann gegeben, wenn es ein Herz nach dem Willen Gottes ist? Haben wir es von Geburt an in uns getragen? Nein, Gott hat uns ein neues Herz gegeben und einen neuen Gewissengeist. Und wenn Gott sagen würde, du bist ein Mann nach meinem Herzen, habe ich dann einen Grund, mich in die Brust irgendwie zu werfen? Nein. Dann ist er es ja, der das Herz in mich hineingelegt, der es gestaltet, der es umgestaltet hat. Und dann bleibt nichts weiter mehr übrig als das Rühmen des Herrn und der Gnade Gottes, die an uns offenbar geworden ist. Ja, Paulus sagt hier von einer Gruppe von Menschen, damit ihr denen zu antworten wisst, die sich nur äußerer Vorzüge, nicht aber ihre Herzensverfassung rühmen können. Ich frage mich, ob wir nicht einmal an dieser Stelle dasselbe betonen dürfen. Was nützt das Rühmen äußerer Vorzüge? Hier geht es um etwas ganz anderes, etwas Tieferes, etwas Göttliches, nämlich um die von Gott in dir und mir geschaffene Herzensverfassung, dass wir ihm glauben und vertrauen können. Es sind ja mancherlei Gespräche. Hier sagt Paulus, damit ihr denen antworten könnt. Manchmal trifft auch ihr Leute. Und es kommen Fragen auf, es wird eine Diskussion und kannst du antworten? Kann ich antworten? Weißt du, was du antworten sollst? Weiß ich, was ich antworten soll? Paulus gibt den Korinthern die Weisung und sagt, damit ihr denen zu antworten wisst, die sich nur äußere Vorzüge, nicht aber ihre Herzensverfassung rühmen können. Er hatte in seinen Tagen auch keinen leichten Stand. Es ging seit jeher auf diese oder jene Weise doch hart her. Und das eine will ich euch sagen und hoffe, dass es sehr gut aufgefasst wird und dass es keiner missversteht. Aber der Teufel kann mit ungläubigen Leuten viel weniger anfangen wie mit Gläubigen. Viel weniger, viel weniger. Weil die Ungläubigen draußen sind. Sie sind in der Welt. Sie stören nicht. Hier ist ein Punkt. Aber wenn nun hier gesagt wird, dass sich die Menschen äußere Vorzüge rühmen, aber die Gläubigen sollen ihnen antworten können und getrost sagen, hör mal, darauf kommt es bei Gott in erster Linie gar nicht an, sondern Gott sieht das Herz an. Und dann sagt er sogar, denn sind wir um den Verstand gekommen, so ist es für Gott geschehen. Und sind wir bei gesundem Verstande, so sind wir es zum Segen für euch. Ja, es war immer so, dass man Gerade die Leute, und das sagte Bruder Brenham gestern auch, dass Menschen, die geistliches Verständnis haben, sie werden sehr schnell als ein wenig nicht ganz da zu sein betrachtet. Aber dank sei Gott, dass wir hier sind und dass wir da sind und dass Gott auch hier und da ist und dass er gegenwärtig ist, zu segnen und zu helfen. Nun fasst Paulus zusammen und schreibt von Vers 14, denn die Liebe Christi drängt uns, also weil wir uns von der Überzeugung leiten lassen, einer ist für alle gestorben, folglich sind alle mitgestorben. Dieser kleine Satz, denn die Liebe Christi drängt uns also. Jeder Mensch wird ja irgendwie gedrängt, etwas drängt ihn ja, und dann tut er dies, das oder jenes. Jeder Mensch wird von irgendeiner Macht gedrängt, hier ist es die Liebe Christi. O, wenn Gott mir und uns allen helfen könnte, dass wir bei der Verkündigung seines Evangeliums gedrängt sein könnten von seiner Liebe und dass wir den Ungläubigen diese Liebe Gottes weitergeben könnten. Dass wir wie ein Kanal sein könnten, durch den die Liebe Gottes strömen kann. Denn die Liebe Christi drängt uns also. Wir wissen, in Christus ist ja Gott selbst offenbar geworden. In Christus ist die Liebe Gottes offenbar geworden. Alles, was Gott ist und war und sein wird, ist in Christus offenbar geworden. Aber Paulus spürte diesen Drang in seinem Herzen. Und er hat ja vorher schon gesagt, nicht aber ihre Herzensverfassung rühmen können. Er war ein Mann, gedrungen von der Liebe Christi, von der Liebe Gottes, die in unsere Herzen ausgegossen wird durch den Heiligen Geist. Und wenn uns diese Liebe drängt, dann wird viel Heil, Segen und Frieden offenbar werden. Und er kommt direkt zur Sache und schreibt, einer ist für alle gestorben, folglich sind sie allesamt gestorben, und er ist darum für alle gestorben, damit die, welche leben, nicht mehr sich selbst leben, sondern dem, der für sie auferweckt ist, gestorben und auferweckt ist. Hier haben wir die Zusammenfassung des Evangeliums. Das Merkmal derer, für die Christus gestorben und die zu ihm oder durch ihn zu einem neuen Leben gekommen sind. Dass sie nicht mehr sich selber leben, sondern dem, der für sie gestorben und auferweckt worden ist. Ein jeder Mensch, für den Christus gestorben ist und wer die Versöhnung angenommen hat, der lebt nicht mehr für sich selber, der lebt für den, der für ihn gestorben ist, für Jesus Christus, unseren Herrn. Und das ist das Kennzeichen derer, die mit Christus gestorben sind. Sie sind mit ihm zu einem neuen Leben auferweckt worden. Und anschließend steht daher, kennen wir von jetzt ab niemand mehr nach dem Fleisch. Nein, sogar wenn wir Christus dem Fleisch nachgekannt haben, so kennen wir ihn doch jetzt nicht mehr so. Wenn also jemand in Christus ist, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen. Siehe, ein Neues ist entstanden. Halleluja und Preis sei unserem Gott. Ein Neues ist entstanden, unerklärlich, unbegreiflich, ohne dein und mein Hinzutun. Durch die Gnade unseres Gottes ist es geschehen. Er, der für uns gestorben ist, ist auferstanden, um in uns sein Leben weiterleben zu können. Deshalb steht ja hier, dass niemand mehr sich selber liebt. Welche lieben, damit welche lieben, nicht mehr sich selbst lieben, sondern dem, der für sie gestorben und auferweckt ist. Ach, dass Gott mir, dass er dir, dass er uns allen Gnade schenken möchte, dass sein Leben in uns sein könnte und dass wir nicht mehr uns selber lieben, sondern dem, der für uns gestorben ist. Und sagt einmal so vor euch und vor dem Herrn, ist es nicht, dass wir Frucht bringen können? Ach, dass Gott uns trotz der schwierigen Zeit und trotz des Unglaubens und trotz der Ablehnung bei der Bevölkerung und bei den Menschen doch neuen Mut geben könnte und uns ein Gebet ins Herz hineinlegen für die, die er noch retten, die er herausführen, aus dem Verderben herausreißen möchte. Als ich gestern so das Band von Bruder Branham 2 Stunden lang hörte und es mich neu überwältigte, da kam mir abermals der Gedanke, es ist die Liebe Gottes, dieselbe Liebe, die den Herrn, den Erlöser, ans Kreuz getrieben hat, die alle Erlösten treibt und drängt. Es ist dieselbe Gottesliebe, die in unsere Herzen ausgegossen wird. Und wenn wir dann ihn als unser Vorbild nehmen, dann weiß ich nicht, wo wir im Vergleich bleiben. Aber eins ist gewiss, er hat Nachsicht mit uns und er ist treu als hoher Priester und er schaut nicht von oben herab, um zu verachten. Wenn der Mensch einer auf den anderen herabschaut, dann in dem Gedanken zu verachten, wenn Gott auf uns herabschaut, dann um uns zu segnen, um uns zu helfen, aufzubauen und zu trösten. Ich glaube, wie gesagt wird, wir haben Mut und wissen, dass wir noch in der Ferne sind, aber dass wir in der Heimat sein werden. Und das ist der Mut, das ist die Hoffnung, die lebendige Hoffnung, die wir aus Gnaden haben dürfen. Und da wollen wir unserem Herrn auch heute Abend den schuldigen Dank von Herzen darbringen. Und wenn mir diese Bemerkung doch noch gestattet ist, ihr werdet es ja auch in der Predigt Bruder Branhams lesen, lasst uns darauf achten, dass wir hier wirklich nur ganz kurz beten, damit viele beten können. Und wenn dann der Geist Gottes herabkommt und sich lagert und alle bewegt und alle ergriffen werden, dann stimmen wir alle mit ein. Aber sonst, wenn wir einzeln beten, lasst uns wirklich an diesem Orte kurz sein im Gebet. Ich würde es nicht sagen, wenn ich nicht immer wieder die Bemerkung hören werde, dass den Leuten nach einem langen Gebet eine solche geistliche Störung zuteil wird, dass sie aus der Bahn geworfen werden und nicht mehr beten können. Ich würde es sonst nicht sagen. Aber bitte habt dafür Verständnis, wenn wir hier darum bitten, wirklich kurz die Gedanken dem Herrn zu bringen, die einem gerade wichtig sind. Wenn der Geist einsetzt, dann haben wir keine Begrenzung. Dann wird es auch keinem irgendwie ein Hindernis sein. Im Gegenteil, dann steigen wir alle ein und beten alle von ganzem Herzen mit. Ich hoffe, dass wir es so gut aufnehmen, wie es gesagt wurde, beherzigen und Gott an dieser Stelle danken. Auch alle Schwestern sollen drankommen, alle sollen, das Gebet haben wir doch gemeinsam. Jeder soll seinen Mund öffnen können, jeder soll danken können. Dafür sind wir doch hier, um Gott anzubeten. Und ihr werdet sehen, wenn wir das tun und unsere Herzen öffnen, dann wird der Geist Gottes sich lagern. Und dann kann es geschehen, dass wir plötzlich alle gemeinsam beten. Aber im Stillen können wir sowieso alle mitbeten und auch die Fürbitten werden wir dem Herrn hinlegen. Amen.